Ja, herzlich willkommen bei den Podigy Podcast News. Diesmal moderiere ich Matti an, weil Ben heute leider unterwegs ist und nicht kann. Dafür sitzt vor mir der liebe Christopher.
Hallo.
Und auf der anderen Seite der Stefan Traut.
Hallo.
Hi, mit dem wir nachher ein kleines Interview führen möchten. Wir sind Podigy, wir sind eine Podcast-Hosting-Firma und in diesem Podcast geht es halt um Neuigkeiten aus der Podcast-Branche mit Fokus auf Deutschland. Diesmal machen wir aber ein Interview, weil wir was Eigenes ankündigen möchten, ziemlich spannende, finde ich, Ergänzung des Angebots von Podigy ist, und zwar unsere eigene iOS-App, und möchten halt uns mit Stefan Traut unterhalten, weil er im Endeffekt Großteil dieser App, beziehungsweise komplett die App entwickelt hat, umgesetzt hat und wir ihm nur dabei unterstützt haben. Ja, herzlich willkommen, Stefan.
Hallo, es freut mich, dass ich hier mal zu Gast sein darf. Ich höre ja auch schon länger zu und jetzt kann ich auch mal mitreden.
Ja, also wir freuen uns natürlich auch, dass es geklappt hat mit dem Interview. Wir freuen uns auch, jemanden zu haben, den wir glauben, auch schon seit längerem irgendwie in der Community aktiv ist und sich auch mit dem Thema Podcasting beschäftigt. Ja, erzähl mal, wer bist denn du eigentlich?
Ja, ich bin Stefan. Ich komme aus der Nähe von Karlsruhe. Also das andere Ende der Leitung ist jetzt irgendwo bei Karlsruhe gerade. Ich bin mittlerweile 28 Jahre und seit einem Jahr ungefähr wirklich selbstständiger iOS-Entwickler. Und ich beschäftige mich schon wirklich lange mit dem Thema Podcasting. Ich habe auch in die Richtung auch schon selber ein paar eigene Apps entwickelt, die sich mit dem beschäftigen. Ansonsten mache ich ganz gerne Musik, ich spiele noch Saxophon, habe vor einem Jahr angefangen, den Garten als neues Hobby für mich zu entdecken, ist auch eine ganz gute Abwechslung mal zum Rechner und zum Podcasting, und habe da aber auch sehr viel Zeit, um Podcasts zu hören. Also ich höre auch super viele Podcasts, habe über 150 Podcasts abonniert, die ich natürlich nicht alle hören kann, nicht jede Folge, aber ich schaue, was passiert, ich verfolge die Szene ganz interessiert.
Ja, und wir wissen auch, dass du deinen eigenen Podcast machst.
Genau, ich mache den Kondensator-Podcast momentan. Den habe ich vor, ich glaube, anderthalb Jahren, oder ich weiß nicht, ob es schon 2 Jahre sind, also schon eine ganze Weile läuft der Podcast, den habe ich gestartet, weil ich das Bedürfnis hatte, mehr über Podcast-News zu sprechen, also was gibt's Neues im Podcast-Land. Da gab es zu der Zeit, als ich das gestartet habe, gab es nur den Sendegarten. Früher hieß es ja noch Podunion Magazin. Und der Sendegarten ist ja ein sehr langes Format, in dem sie sehr lang auch Interviews machen und Gespräche führen über das ganze Thema, und ich habe mich so ein bisschen nach einem Format gesehnt, wo ich einfach, wenn es eine neue Nachricht gibt, einfach 15 Minuten kurz was dazu erzählen kann, was es jetzt Neues gibt, welche neue Podcast-App da ist oder ob Apple mal wieder die Richtlinie geändert hat, was in den Metadaten stehen darf. Und in dem Podcast kann ich das eben machen, und der richtet sich eben vor allem an Podcaster und Podcasterinnen, die auf dem aktuellen Stand bleiben wollen. Ich muss aber zugeben, die letzten Wochen, Monate war ich da nicht ganz so aktuell. Da hat sich ein bisschen ein Backlog aufgebaut, über das ich noch sprechen will. Aber viele der Themen sind auch relativ zeitlos. Die kann man dann auch später noch anhören. Und die Folgen sind eben bewusst relativ kurz gehalten, also meistens unter 15 Minuten. Das heißt, das kann man mal auch so schön zwischendurch anhören.
Sehr gut. Und du bist jetzt, sonst würdest du heute nicht hier sitzen, iOS-Entwickler. Und wie bist du denn zu dieser Profession gekommen?
Ja, das war ein sehr langer Weg. Es hat im Prinzip in meiner ganzen Kindheit schon angefangen, dass ich da schon mit dem Programmieren angefangen habe. Vor allem mit dem Mindstorms-Set habe ich da Lego-Roboter gebaut und habe seither nie wieder die Liebe am Programmieren verloren. Ich habe dann in der Schulzeit schon Vorlesungen an der Uni besucht, um da mehr zu lernen, weil die Lehrer in der Schule meinten, das wäre doch was für mich, da könnte ich doch mal gucken, was da noch so geht. Ich habe dann nach der Schule relativ zügig angefangen, Informatik zu studieren, habe dann aber gewechselt zu Medieninformatik, weil mir das dann doch alles zu theoretisch war und ich immer mehr gemerkt habe, ich möchte wirklich auch Software schreiben, die direkten Nutzen hat. Also ich möchte was Praktisches machen und nicht ganz viel Theorie und Forschung betreiben. Und dann hat sich immer mehr so ein Interesse rausgebildet für Software zum Anfassen, also Software, die viele Menschen nutzen können, die im Alltag genutzt wird und wo ich wirklich vielen Menschen einen direkten Mehrwert bieten kann und wo ich auch noch direkten Kontakt habe zu jemand, der das alles nutzt. Und das ist dann so ein bisschen nebenher entstanden. Also ich habe mich einfach dafür interessiert, für Smartphones Apps zu machen und habe dann Ideen gehabt, was hätte ich denn selber gern, so wie das oft entsteht. Also ich vermisse irgendwas, ich möchte gerne eine App haben und darüber sind dann viele der ersten Apps, die ich gemacht habe, entstanden. Die eigentliche iOS-Entwicklung habe ich nicht an der Uni gelernt, denn da gibt es kaum Kurse oder wirklich tiefgründige Kurse für, zumindest an der Hochschule, an der ich war. Da gibt es nur so Einführungskurse, gab es da, wo man eben so die Grundlagen der Grundlagen lernt, aber in die Details geht es dann an der Hochschule selber nicht. Da gibt es aber super Material online, also es gibt zum Beispiel von Stanford einen super Online-Kurs, den man auch übers Web anschauen kann und mitmachen kann. Da gibt es auch die ganzen Unterrichtsmaterialien dazu und dann gibt es tolle Online-Plattformen wie von Ray Wenderlich oder Paul Hudson macht jetzt gerade momentan ein super Programm, wo er eben online zeigt, wie man gute Apps baut und was für Tools es da gibt und was man beachten sollte. Das Ganze funktioniert deutlich besser, wenn man sich eben online solche Kurse raussucht, als mit Literatur oder Bücher. Alles, was ich mir angeschaut habe an Literatur, ist meist viel zu alt schon wieder. Also, weil 3-4 Jahre zurück, da war die Welt noch anders. Das dreht sich alles so schnell in der Apple-Welt, dass man da mit Literatur fast nicht groß weiterkommt, weil sich die Sachen so schnell weiterentwickeln und man neue Sachen beachten muss. Die ersten eigenen Apps sind dann wirklich so im Bereich Podcasting entstanden. Ich habe zum Beispiel angefangen mit der Xenim-App damals noch. Also ich weiß nicht, ob euch Xenim was sagt oder ob ihr das noch kennt. Ich denke mal schon. Das war ein Livestreaming-Service, wo Podcasts eben Livestreams anbieten konnten. Und als ich dann das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt genug gelernt, Tutorials gemacht, eben diese Kurse dadurch durchgearbeitet, dann ist es immer ganz gut, man sucht sich wirklich mal ein Projekt, an dem man selbst lernen kann, wo man Motivation dafür hat, das interessiert mich, das möchte ich machen. Und da ich da schon super Podcast interessiert war und Live-Podcast ganz interessant fand und auch gerne zugehört habe, habe ich mir eben das Thema rausgesucht und gedacht, ach, das wäre doch mal schön, wenn es eine aktuellere Xenim-App gäbe. Es gab nämlich schon eine, aber die war leider sehr in die Jahre gekommen und der Entwickler der App hat damals auch schon geschrieben, nachdem ich mit ihm in Kontakt stand, er wird das nicht weitermachen, er hat keine Zeit mehr. Und dann ist die Xenim-App entstanden. Eine Zeit später hat sich dann so abgezeichnet, dass Xenim nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird, da das Ganze ein Ein-Mann-Projekt von Kato war und er irgendwann immer weniger Zeit hatte, da was dran zu arbeiten, das zu pflegen. Und dann kam StudioLink daher mit dem neuen Livestream, mit der neuen Livestream-Integration in Ultraschall. Und es war eigentlich abzusehen, dass sehr viele Podcasts darauf umsteigen werden und dann gar nicht mehr über Xenim streamen, sondern eben über StudioLink. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich eine super Entwicklung. Ich steige auf den Zug auf, ich baue das Xenium-Projekt um, also die Xenium-App, und mache eine neue App, die eben das Podcast hören, dann das Podcast live hören, für StudioLink-Livestreams erlaubt. Und ich arbeite auch seither eng mit dem Sebastian zusammen, und daraus ist PodLive entstanden. Damit kann man Podcast-Livestreams hören, kann Push-Notifications bekommen, wenn eine Live-Sendung startet, und da sind auch mittlerweile schon über 100 Podcasts registriert. Die meisten davon machen nicht regelmäßig eine Live-Sendung, sondern eher unregelmäßig, aber es gibt schon bestimmt 20, 30 Stück, die wirklich fast wöchentlich darüber eine Live-Sendung machen, und darüber kann man jetzt wunderbar Podcasts live hören. Scoon ist ein eigenes Projekt, was auch aus einem eigenen Bedarf entstanden ist. Da geht es darum, dass man FIT-Kurationen direkt vom Smartphone aus machen kann. Also FIT-Kurationen ist eine Möglichkeit, Podcast-Playlisten zu erstellen, so kann man es ungefähr beschreiben, auf die man Episoden packt, die man interessant findet, spannend findet oder die man weiterempfehlen möchte oder die man für sich selber nochmal speichern möchte. Und da kann man eben auf FIT, das ist von Christian Bednarek, eine Podcast-Suchmaschine, dort kann man auch solche Podcast-Kurationen erstellen, das oder auch direkt in der App dann. Das bedeutet, man erstellt eine Podcast-Playliste, gibt dem einen Namen oder ein Thema. Es gibt zum Beispiel für den Kondensator-Podcast, den ich mache, auch eine FIT-Kuration. Und das sind dann eben alle Episoden drauf, die ich Hörern des Podcasts auch empfehlen würde zu hören. Und die Hörer haben dann die Möglichkeit, diese Playliste auch direkt im Podcast-Client zu abonnieren. Das ist aber alles ein Service von FIT. Und Scoon ist im Prinzip nur ein, in Anführungsstrichen nur ein Client dazu. Das heißt, man kann mit Scoon eben direkt vom Smartphone aus oder auch vom iPad Episoden auf diese Kuration hinzufügen, direkt aus dem Podcast-Client heraus. Also direkt, wenn ich jetzt eine Episode höre, zum Beispiel in Pocket Casts, was ich jetzt benutze, und ich finde die interessant, ich möchte die gerne weiterempfehlen, dann kann ich direkt über die Teilen-Funktion von Pocket Casts, kann ich das direkt an Scoon weiterleiten und dann dort auf eine entsprechende Kuration packen, und das wird dann automatisch in die Playlist eingefügt. Also das war so ein Bedarf von, das wäre doch einfach cool, wenn man das machen könnte, weil ich wollte nicht immer später an den Rechner gehen, mich auf der Webseite von FIT einloggen, die Episode raussuchen in der Suche und dann der Kuration hinzufügen. Das war einfach zu lang, da hatte ich das schon längst wieder vergessen, dass ich das da raufpacken wollte. Und so ist es eben entstanden mit Scoon. Läuft momentan leider nur schleppend weiter, weil es anscheinend doch relativ schwer ist, die Idee zu vermitteln. Es gibt recht wenige User, die Scoon oder überhaupt diese FIT-Kuration wirklich regelmäßig benutzen, was ich schade finde, weil ich finde es eigentlich ein super interessantes Thema, Empfehlungen, Podcast-Empfehlungen zu bekommen, vor allem themenbasiert. Ich finde, da gibt es noch viel zu wenig davon. Ich habe mich da auch mal eine ganze Weile mit beschäftigt. Also ich habe auch mal versucht, eine eigene Plattform oder ja eine Seite aufzusetzen, die hieß, muss ich gerade mal überlegen, wie das hieß, Podperlen hieß das.
Ah, da erinnere genau, ich mich dran.
Genau, das war so eine Idee, einen Blog zu starten, der gleichzeitig auch ein Podcast-Feed ist, dem man dann folgen kann und wo man regelmäßig wirkliche Empfehlungen bekommt an super tollen, besonderen Podcast-Episoden. Das ist aber dann auch eingeschlafen, weil der Aufwand dafür, einen kompletten Blogpost zu schreiben und das zu pflegen, das war einfach viel zu groß. Habe ich nicht regelmäßig gemacht, habe ich nicht geschafft, das in meinen Alltag so zu integrieren, dass da regelmäßig Content kommt. Und später kam dann eben FIT daher und hat diese Kuration angeboten. Da habe ich gesagt, das ist wunderbar, das ist genau das, was ich brauche. Und jetzt muss es noch zu einem Klick werden. Und mittlerweile ist es soweit. Mit einem Klick kann ich das weiterempfehlen.
Ich finde das spannend, weil Matti und ich, wir hatten uns dann auch neulich noch darüber unterhalten, dass jetzt auch mit Smart Speakern und diesen ganzen Wandel der Konsumkultur es wahrscheinlich auch immer weniger weg davon gehen wird, dass man sagt, ich abonniere jetzt diesen Podcast und dann höre ich jede Folge sofort, die neu erscheint, sondern hinzu, ich höre irgendwas zu einem Thema und welcher Podcast das jetzt ist erstmal zweitrangig und es geht halt wichtig, interessiert mich das Thema, hat mir das jemand empfohlen, und ich finde so dieser Scoot-Ansatz sehr spannend, weil man dann diese Empfehlungskultur so ein bisschen aufgreift, was ja auf Twitter und anderen sozialen Medien ganz wichtig ist. Also irgendwie, man schaut die Serien, die einem empfohlen wurden, man liest die Bücher, die einem empfohlen wurden, aber bei Podcasts ist es immer noch so ein bisschen, man empfiehlt sich mal einen Podcast, aber nicht irgendwie einzelne Episoden. Und ja, ich habe mir das gut auch noch nicht angeschaut, aber ich werde es mir da gleich runterladen, weil ich finde das echt spannend und hatte auch schon überlegt, wie man das hinkriegen kann, ohne dass ich Scoon kannte, irgendwie mit, es gibt ja noch dieses Haftaffer, kennst du das vielleicht?
Das kenne ich, ja.
Ja, genau. Was ja so ein bisschen so ein Read-It-Later-Service für Podcasts ist, auch ein wahnsinnig unterbenutztes Tool, finde ich. Ja. Und da kann man ja auch dann RSS-Feeds abonnieren. Aber ja, Scoon, nutzt alle Scoon, finde ich. Aber genau, wir wollen ja auch so ein bisschen über die Podigy iOS-App reden, die du gebaut hast. Und vielleicht fangen wir mal auch hier beim Anfang an. Was war so denn der Hintergrund? Wie sind wir zueinander gekommen? Wie ist das entstanden?
Ja, ist ganz lustig, wie das entstanden ist. hat alles angefangen eigentlich mit dem Kondensator-Podcast. Habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich den jetzt schon eine ganze Weile mache und dass ich da relativ kurze Episoden produziere. Und mir ist irgendwann aufgefallen, oder ich habe gemerkt, dass der Aufwand, eine Folge zu produzieren, mir zu hoch ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitter vorbeifliegen sehe oder auch im Sendegate ein Thema sehe, über das ich gerne sprechen möchte, dann musste ich erst mein Zoom auspacken, dann waren die Batterien leer, da musste ich das Stromkabel suchen, dann habe ich das eingesteckt, dann war die SD-Karte irgendwie voll, dann musste ich die nochmal leer machen, dann musste ich das aufnehmen, dann musste ich die SD-Karte rauspacken, in den Rechner packen, die Audiodatei rüberziehen, neues Reaper-Projekt aufmachen, das alles schneiden, die Audiodatei exportieren und dann hochladen. Und dann hat's oft dazu geführt, dass ich gesagt habe, ach nee, für die 5 Minuten, die ich jetzt da reinquatschen will, das kann ich jetzt nicht irgendwie eine Stunde hier Produktionsaufwand reinstecken. Da habe ich dann in dem Moment einfach keine Zeit für. Was schade ist, denn ich möchte eigentlich mit dem Kondensator gern relativ aktuell produzieren, soweit es eben geht. Und gerade eben auch so kleine Sachen da reinpacken, wo ich jetzt nicht irgendwie eine Stunde drüber philosophiere. Und dann kam mir eben die Idee, es wäre doch cool, wenn ich einfach in mein Smartphone reinsprechen könnte und direkt dann die Audiodatei zu Podigy hochladen könnte und ich nicht eben den Umweg über mein Zoom und SD-Karte und einstecken und schneiden machen muss, sondern so einen viel schnelleren Weg haben kann. Und dann kam die Idee, naja, ich kann Apps programmieren, kann ich ja. Mal gucken, ob es da bei Podigy nicht was gibt. Also der Kondensator läuft schon immer bei Podigy. Dann habe ich überlegt, wie kann ich das machen. Dann habe ich entdeckt, dass ihr eine API habt. Die war online auch dokumentiert. Und dann habe ich gedacht, ja super, das wäre doch eine coole Idee. Das wollen bestimmt auch andere haben. Da mache ich was. Und dann habe ich dem ich weiß nicht, ob der Matti die E-Mail bekommen hat oder der Ben. Auf jeden Fall habe ich euch halt eine E-Mail geschrieben, weil ich erst mal fragen wollte, kann ich das überhaupt machen? Ist das okay, wenn ich da eine App jetzt schreibe? Denn rechtlich gesehen muss man da auch mal erst mal gucken, ist das für euch okay? Ist die API offen? Kann die jetzt jeder nutzen? Und da wollte ich einfach erst mal fragen. Das mache ich grundsätzlich immer. Ich mache da nicht einfach irgendwas, ohne gefragt zu haben. Und dann kam der Matti auf mich zu, meine ich, und meinte, hey, das finden wir auch eine super Idee. Lass doch da zusammenarbeiten. Und jetzt sitzen wir hier und haben die erste App schon online, die erste Version.
Ja, also das war tatsächlich ein bisschen lustig, weil ich glaube, kurz davor hatten wir uns unterhalten mit dem Ben. Und zwar hin und wieder hatten wir mal Support-Anfragen oder generell irgendwo Anfragen bekommen, so, was ist denn jetzt mit mobil? Ne? Und sagen wir mal so, Podigee ist in einer Zeit entstanden, wo das wirklich noch nie selbstverständlich war, dass jede Website, jeder Service irgendwie eine App braucht. Das war gerade so der Bruch. Und ja, wir hatten quasi auch alles, also auch wegen unserem eigenen Background quasi, das webbasiert entwickelt und uns erstmal nicht so viel Gedanken gemacht haben zum Thema, wie macht man das denn mobil? Aber jetzt ganz klar geht der komplette Trend im Netz halt schon sehr stark in Richtung Mobilität, in Richtung Apps praktisch. Heutzutage sind Smartphones in fast jeder Tasche. Und klar, und immer häufiger hatten wir halt so Kundenanfragen einfach so, ja, ich bin unterwegs und erstens, da kann ich einfach nicht viel machen jetzt gerade so mit Podigee. Und ich würde gerne vielleicht unterwegs auch mal was aufnehmen können oder unterwegs was hochladen. Und die erste Idee, die wir hatten, das hatten wir so quasi in unserem Backlog irgendwo eingetragen, war, es wäre doch cool, eine iOS oder eine Android-Extension zu haben, mit der man quasi aus einer anderen App aus exportieren kann und direkt was zu Podigee hochladen. Das war so die allererste initiale Idee. Da hatten wir auch gar nicht erst weitergedacht, sondern so nach dem Motto, okay, wenn man eine vernünftige Audio-App auf dem Smartphone hat, kann man dann einfach aufnehmen und dann einfach einmal exportieren und zack, zu Podigee hochladen. Ja, und als Stefan, du dich so gemeldet hast bei uns, fand ich das so, okay, ja, das passt ja fantastisch zusammen. Und dann natürlich hatten wir auch plötzlich die Möglichkeit zu überlegen, okay, jetzt vielleicht brauchen wir nicht nur an diese Extension denken, sondern wie wäre es, wenn wir mal einen Schritt weiter denken und sagen, okay, was wäre, wenn Podigee auch einfach und bequem zu bedienen wäre auf so einem Smartphone. Und daraus ist quasi so die Idee und später auch die App entstanden, glaube ich. Ich glaube, es wäre auch interessant, vielleicht mal zu zwei, drei Sätze zu der App zu sagen, wo wir gerade stehen. Möchtest du, Stefan, an der Stelle übernehmen?
Ja, gerne. Also ich kann gerne mal darüber erzählen, was die App jetzt im Moment kann. Also wir können immer auf jeden Fall mal dazu sagen, wir sind da stetig dabei, das weiterzuentwickeln und auszubauen. Wir haben da noch viele Ideen. Aber der aktuelle Stand ist so, dass man mittlerweile aus der App heraus direkt einen neuen Podcast erstellen kann. Man kann dann neue Episoden anlegen, das Audio dazu hochladen, die ganzen Metadaten bearbeiten und die Episode direkt auch aus der App heraus dann veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr direkt einen neuen Podcast starten, Bild hochladen, Namen eintragen, die ersten Episoden hochladen und den Podcast dann auch veröffentlichen. Dieser ganze Workflow ist mittlerweile in der App abgedeckt. Außerdem gibt es eine Share-Extension, mit der ihr aus anderen Apps heraus neue Episoden bei Podigee erstellen könnt, also zu eurem Podcast, den ihr dort habt. Das bedeutet, ihr könnt aus der Files-App heraus Audio hochladen, wenn ihr das dort liegen habt, oder direkt eben auch aus anderen Audio-Recording-Apps, also professionellere Apps sind da zum Beispiel Ferrit. Damit kann man richtig komplexe Audioaufzeichnungen machen auf iOS oder auch auf dem iPad auch. Die bieten da super viele Funktionen an, Multitrack-Aufnahme, alles Mögliche, und dann kann man die direkt daraus exportieren und dann bei Podigee die Episode hochladen.
Man muss dazu sagen, dass es nur Single-Track geht. Also wer jetzt Multitrack hochladen möchte, so wie ich das neulich versucht habe, weil man muss dazu sagen, die letzte die Interviewfolge mit der Daniela zu podcasterin.org habe ich, so weit es geht, mit der iOS-App veröffentlicht, und das hat auch alles funktioniert, halt bis halt auf den Schritt, dass ich Multitrack noch über den Desktop machen musste, aber sonst konnte ich dort alles machen, also ich bin der lebende Beweis.
Ja, genau. Stimmt, wir haben uns halt jetzt erstmal darauf fokussiert, Singletrack zu machen, weil das eben aus der Idee heraus entstanden ist, ich nehme mobil auf, also auch unterwegs, ich nehme direkt mit dem Smartphone auf, und meistens hat man da ja auch nur ein Mikrofon, ja, und Mono dran. der seltene Fall ist ja auch wirklich, wenn man dann ein komplettes Mischpult dran hat. Aber das können wir sicher dann auch in Zukunft noch machen mit dem Multitrack.
Ja, genau. Das war jetzt auch nur ein Sonderfall. Das war ja auch nicht mit dem iPhone aufgenommen. Und ich denke, dass das Multitrack jetzt auch noch nicht so wichtig ist. Es wird zwar heiß im Sendegate diskutiert, jetzt gerade mit dem iPad, was ins USB-C bekommen hat, dass man da ganze Mischpulte ran dongeln kann und alles nur noch übers iOS fahren kann. Aber aktuell, ja, würde ich sagen, es deckt so die Grundfunktionalitäten von Podigy ab und man kann jetzt on the go seinen Podcast bei Podigy veröffentlichen, was ich doch sehr gut finde. Also es ist schon, wenn man jetzt nur Singletrack hat, was wahrscheinlich die meisten haben, wir haben jetzt keine Statistiken drüber, aber ich denke mal, die meisten werden nur Singletrack haben, dann kann man seinen Desktop-PC eigentlich wegwerfen.
Ja, also man kann es ja auch insofern nutzen, dass man zum Beispiel das Audio über einen Rechner hochlädt, wenn man denn doch Multitrack machen will, aber man kann dann trotzdem unterwegs auch mal nochmal eine Kleinigkeit im Titel korrigieren oder einen Tippfehler korrigieren in den Shownotes, wenn man unterwegs ist und später nach der Veröffentlichung noch merkt, da ist noch ein Fehler drin gewesen. Sowas geht jetzt einfach viel bequemer, da muss man nicht extra nochmal an den Rechner, sondern das kann man jetzt direkt über die App auch machen. Also auch so Kleinigkeiten, wo es jetzt nicht um die komplette Produktion der Episode geht, sondern einfach so eine kleine Änderung, die man machen möchte, das kann man eben auch direkt über die App dann machen.
Und ich denke, das ist oft der Fall. Also das ist ja immer so, man erkennt die Rechtschreibfehler erst, wenn man die Folge selber im Podcatcher sieht. Und wenn man dann schnell in die andere App überwechseln kann, dann ist das super praktisch. Habe ich auch schon ausprobiert, aber Ich behaupte jetzt mal, ich hätte die Rechtschreibfehler absichtlich reingebaut, dass ich das auch gleich testen kann.
Ja, also was ich tatsächlich interessant finde, ist auch diese Mobilität einfach, die man dann plötzlich bekommt, weil alles, was man in der App macht, wird auch komplett auf das Web übertragen. Sprich, die Daten sind dieselben, die ganzen Informationen, die Audiodateien, das wird alles über die Schnittstelle von Podigy gemacht. Das heißt, man kann jederzeit auch sagen, okay, das ist mir jetzt irgendwie doch zu langsam, also irgendwie zwei Seiten Shownotes abzutippen, dann kann ich auf den Rechner umsteigen. Aber wenn ich dann irgendwie nach einer Stunde feststelle, oh, da gibt es noch einen Tippfehler und ich bin gerade im Zug, dann kann ich das mal schnell korrigieren. Ja? Klar, theoretisch könnte man das auch so ein bisschen über das Webinterface auch machen. Das ist aber in dem Sinne dann schon eine sehr eingeschränkte Sache. Und wir haben uns entschieden, so ein bisschen mehr in Richtung App zu stecken, weil man dann auch plötzlich mehr Möglichkeiten einfach hat. Ja, natürlich so eine native iOS-App ist deutlich besser integriert in das ganze System. Und deswegen bringt es wahrscheinlich auch mehr Vorteile als einfach nur so eine responsive Webanwendung. Die Idee ist natürlich ja, dass wir an der App weiterarbeiten, dass sich Dinge weiterentwickeln, wir neue Features dazu bauen und ganz klar sind wir so ein bisschen auch am Schauen, was wir für Feedback bekommen, was die Leute auch cool finden. Deswegen möchte ich hier so einen kleinen Aufruf starten. Natürlich in erster Linie ladet euch irgendwie die App runter und schaut euch die an. Die ist wirklich sehr, sehr rund geworden und da kann man praktisch 95% der Dinge, die man so mobil unterwegs machen braucht, einfach damit machen. Sonst kann man sich mit irgendwie einer externen Audio-Recording-App helfen und dann einfach exportieren. Also da kann man schon sehr vieles mitmachen. Aber natürlich fehlen da noch so ein paar Dinge oder Verbesserungen, Optimierungen und da sind wir sehr offen auf euer Feedback. Wir verlinken in den Shownotes natürlich den Link zum App Store, wo man die App dann finden kann und installieren. Und bei Feedback schreiben wir das auch in die Shownotes. Könnt ihr gerne an hello@podigy.com schreiben und wir freuen uns auf jeden Fall auf das Feedback. Und ja, und Stefan kann es nicht mehr warten, die neuen Features umzusetzen.
Ja, also ich kann auch nochmal sagen, wenn ihr schreibt, wenn ihr Feedback habt, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll für uns zu entscheiden, wie geht's weiter, was könnte man noch dazu bauen, wo liegt wirklich der Bedarf für euch in der App, was würdet ihr gerne in der App sehen, wenn ihr euch da die Mühe macht und euch die Zeit nehmt, da ein bisschen ein kleines Feedback zu schreiben oder einen Feature-Wunsch oder einen Fehlerbericht, dann helft ihr uns da super, super viel weiter, gebt uns einen Anhaltspunkt, was sinnvoll wäre und macht euch selber dann auch glücklich, weil ihr vielleicht dann das bekommt, was ihr gerne hättet.
Ja, und ich möchte kurz noch anmerken, wenn ihr einen Bug-Report habt, schreibt das nicht in die iTunes-Bewertung, weil da hilft uns jetzt nicht viel. Also ihr könnt gerne iTunes-Bewertungen schreiben, wenn sie gut sind, aber wenn ihr Bug-Reports habt oder irgendwelche Fehlermeldungen oder das geht nicht, bitte nicht einfach nur in die iTunes-Bewertung reinschreiben, das geht nicht, ein Stern, weil dann können wir es nicht fixen, beziehungsweise sehen es nicht sofort, weil wir keine Notifications auf sowas einrichten können, sondern schreibt uns per E-Mail bitte. Ich kenne das ja von anderen Apps, dass das dann häufig der Fall ist. Deswegen wollte ich kurz nochmal das anmerken, dass das zwar natürlich, kann man auch ehrliche Bewertungen schreiben, aber es bringt dann nichts, wenn man das einfach in die iTunes-Bewertung reinschreibt. Was ist denn, wir wollten nichts versprechen, aber was ist denn so als nächstes geplant für die App? Oder was bringen so die nächsten Updates?
Ja, ich glaube, wir können über die nächsten Updates, die jetzt schon geplant sind, sprechen. Und zwar haben wir einerseits vor, die Kapitelmarken zu integrieren. Dazu kann Stefan gleich noch zwei Worte sagen. Und außerdem möchten wir dich natürlich auch sehr glücklich machen. Und dein Feedback ist auch schon in das letzte Planning eingeflossen. Und wir werden dann auch irgendwann Multitrack unterstützen. Ja, Stefan, möchtest du noch was zu den Kapitelmarken sagen? Wo stehen wir denn da eigentlich?
bei den Kapitelmarken, da stehen wir relativ am Anfang. Wir haben darüber gesprochen, dass wir es einbauen wollen. Ich habe auch schon dran gearbeitet. Ein Teil davon ist schon fertig. Es sind aber noch ein paar Fragen offen, wie das genau gebaut werden soll im Detail und was man da alles einstellen muss. Da müssen wir uns noch ein bisschen austauschen, aber das ist auf einem guten Weg. Da ist auch noch die Frage offen, wollen wir zum Beispiel den Import der Kapitelmarken aus einer Datei erlauben oder machen wir das erstmal nicht? Vermutlich wird die erste Version das erstmal nicht haben. Falls ihr dann das Feedback habt, ihr wollt das unbedingt haben, dann huschen wir das nach. Also wir wollen das wirklich auch gerne so Schritt für Schritt entwickeln und dann auf euer Feedback eingehen. Was ich auch noch sagen kann, was auch noch kommen wird, ist, dass der Upload der Audiodateien im Hintergrund passieren kann. Also aktuell passiert das alles noch im Vordergrund, das heißt, die App bleibt im Vordergrund, während der Upload läuft. Das kann unter Umständen länger dauern, wenn eure Geschwindigkeit nicht so schnell ist und eure Datei groß ist. Das wird in Zukunft im nächsten Update dann alles im Hintergrund passieren können. Das heißt, ihr könnt die App dann zumachen und bekommt dann eine Notification, wenn es fertig ist.
Ja, das ist vor allem, glaube ich, wichtig, weil wenn es im Vordergrund läuft, man vergisst halt schnell, dass zumindest die ganz, ganz neuen iPhones, die sperren sich nach 30 Sekunden, sobald man da irgendwie nicht hinschaut. Und dann ist, glaube ich, der Upload auch ab, dann bricht er auch ab, so wie ich das kenne.
Das stimmt, aber aktuell habe ich das so implementiert, dass die App verhindert, dass das Telefon sich automatisch sperrt, solange der Upload läuft. Ah. Also solange man die App im Vordergrund hat mit dem Upload, sperrt sie sich nicht. Da gibt es eine Möglichkeit in iOS zu sagen, dass das nicht passieren soll, weil das gibt es zum Beispiel auch für Videos. Wenn man Videos schaut, dann sperrt sich das Telefon ja auch nicht sofort.
Mhm. Na, dann, das ist lustig, weil ich glaube, das hatte ich bei ganz normalen Teilen zu WhatsApp, würde ich mal behaupten. Da irgendwann sperrt sich das Telefon und es ist, als ob nichts passiert wäre.
Aber kannst du es bei WhatsApp nicht einschalten, ob der Bildschirm wachgehalten werden soll oder nicht?
Nicht, dass ich wüsste. Und wenn, dann würde ich sagen, das wäre eine Option, die ich da nicht einbaue. Ja. Die würde ich einfach immer anmachen, weil wenn jemand schon teilen möchte, dann Naja, also wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter schauen, wir haben schon vorhin uns abgesprochen, dass wir da vielleicht nicht allzu viel verraten wollen, über was noch als nächstes kommt, alleine aus dem Grund, weil es immer so schwierig ist, wenn man irgendwie was verspricht und dann ändert man vielleicht die Prioritäten, das ist so, gehört auch so ein bisschen dazu, dass man sich manchmal auch mal anders entscheiden muss und bestimmte Dinge weglässt und dann doch was anderes umsetzt, aber ich glaube, man kann schon festhalten, dass unser Ziel ist, so ein bisschen die Vorteile der iOS-Plattform zu nutzen, beziehungsweise einer mobilen Plattform. Stichwort Aufnahme, Stichwort Push-Nachrichten vielleicht, irgendwie in die Richtung, sodass man vielleicht einfach auch aus dem Web heraus mit der App interagieren kann in irgendeiner Form, quasi als diese mobile Erweiterung des Dienstes. Das ist, glaube ich, so das Ziel. Und dafür haben wir jetzt erstmal die Basis geschaffen und und schauen, wie es jetzt weitergeht.
Wenn keine Fragen offen sind, also von meiner Seite nicht, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Stefan, dass du bei uns in unserer kleinen Sendung vorbeigeschaut hast.
Gerne, freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, ich wollte nur noch mich ganz, ganz herzlich auch bedanken, nicht nur für die Teilnahme an diese Folge, sondern auch wirklich für die Zusammenarbeit bisher. Das funktioniert wunderbar. Wenn liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr euch die App installiert, werdet ihr sehen, dass es wirklich schon ein sehr, sehr rundes Produkt ist. Wir haben nicht viele Bugs gehabt bisher und eigentlich nur Positives an Feedback bekommen und würden uns auch sehr freuen, wenn mehr Leute die App nutzen und installieren. Und danke nochmal, Stefan.
Dankeschön.
Okay, dann verabschieden wir uns. Wir sind immer froh über Apple Podcast Bewertungen. Ich habe Apple Podcast gesagt und nicht iTunes. ich wollte noch sagen, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt. Normalerweise schreiben wir immer was auf Twitter und auf Facebook zu der letzten Folge. Da könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen. Wer es traditioneller haben möchte, kann uns an hello@podigy.com schreiben. Und ansonsten
empfehlt unsere Folge auf Skoon.
Empfehlt unsere Folge aufs Kuhn.
Genau.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.